möchte auch meinerseits alle herzlich begrüßen und ich lese aus Philipper 1 die Verse 9 bis 11. Philipper 1, die Verse 9 bis 11. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, was das Wesentliche ist, damit ihr lauter unanständig wird und den Tag Christi erfüllt und die Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. In diesem Text geht es um das Gebet des Paulus. Er hat für die Gemeinde in Philippi gebetet. Er war tief berührt von dieser Gemeinde, dass sie für ihn gebetet hat, in seiner Situation, in der er sich befand. Und er betete für diese Gemeinde, dass sie in Liebe sich gegenseitig begegnen, sich annehmen und in Liebe, ja. Wenn diese Liebe wachsen und schließlich überreich werden soll, ist es entscheidend wichtig, dass die Gemeinde eine betende Gemeinde ist. Und das war Paulus hier ein Anliegen. Eine betende Gemeinde, dass man miteinander betet, füreinander betet, dass die Liebe in der Gemeinde eine prägende Größe ist. Und dass ungläubige Menschen durch die betende Gemeinde den Weg zu Jesus finden. Diese Liebe zeigt sich der Erkenntnis und wird ergänzt von aller Einsicht und von aller Feinfühligkeit. Durch die Erkenntnis sind wir befähigt festzustellen, wie es dem anderen innerlich geht. Vielleicht fühlen sie sich unverstanden oder nicht ernst genommen. Es kann sein, dass sie sich übergangen fühlen und deshalb können wir für sie beten. Wie sieht das ganz konkret aus? Von der Erkenntnis und dem Feingefühl geprägte Liebe hilft, dass man den anderen verstehen kann, dass man den anderen ermutigen kann. Manchmal besteht die Liebe auch einfach darin, dass man dem anderen zuhören kann und dass man sich für ihn einsetzen kann. Diese göttliche Liebe befähigt uns auch, uns vom anderen etwas sagen zu lassen. Manchmal sind wir unserem Verhalten das Problem, dass der andere Schwierigkeit hat mit uns. Diese von der Erkenntnis und von einem Feingefühl geprägte Liebe wirkt sich in der Ehe und in der Familie, aber auch in der Gemeinde und am Arbeitsplatz helfend und heilend aus. Der Ehepartner, die Kinder und die anderen Gläubigen in der Gemeinde und die Mitarbeiter am Arbeitsplatz fühlen sich von uns an und ernst genommen. Diese gelebte Liebe in unserem Leben hat weitere Auswirkungen, auf die Paulus in den beiden folgenden Versen hinweist. Damit ihr prüft, was das Wesentliche ist, damit ihr lauter und unanstößig und tadellos seid auf den Tag Christi Jesu. Diese eben beschriebene Liebe, von der hier Paulus spricht, lehrt uns, was das Wesentliche ist, auf was es ankommt, im Blick auf den kommenden Christus. Es geht um die Frage, was ist wesentlich im Blick auf die Ewigkeit, was ist das Wichtigste? Ich meine, dass das Wesentliche, das Wichtigste darin besteht, dass wir Jesus, der uns gerettet hat, dass wir ihm mit Liebe begegnen. Und wir haben zu verstehen und zu begreifen, dass Gott einen Plan hat mit unserem Leben. Und zwar ist der göttliche Plan der, dass wir ein Segen sind hier auf dieser Erde für andere Menschen. Und schließlich will Gott uns, das Ziel ist, dass wir einmal ewig bei ihm im Himmel sind. Das ist das eigentliche Ziel. Und wie sieht nun unser Leben, das wir gestalten mit Jesus, ganz konkret aus in unserem Alltag? Wir pflegen zunächst einmal Gemeinschaft mit Jesus. Das heißt, wir nehmen uns jeden Tag Zeit, ganz klar mit Jesus zu beten. Und wir können all das, was uns beschäftigt, all das, was uns bewegt, im Gebet Jesus abgeben und vor ihm ausbreiten. Wir haben Gemeinschaft mit Jesus im Gebet. Und wir sind auch bereit, auf Jesus zu hören. Und Jesus ist es, der so dick mit uns redet. Das ist die Bibel. Gott redet zu uns, wenn wir die Bibel lesen. Ich finde das unwahrscheinlich, dass sich Gott so erniedrigt hat, dass er bereit war, mit uns zu reden, so dass wir ihn verstehen. Stelle man sich vor. Gott redet mit uns und deshalb lesen wir die Bibel, weil Gott mit uns redet. Und ich finde, dass wir jeden Tag doch die Bibel lesen sollten, damit der heilige, ewige Gott zu uns reden kann. Und es ist auch unser Anliegen, dass die Anliegen Gottes unsere Anliegen werden. Und es sind eigentlich drei Grundanliegen Gottes, die ihn bewegen, uns gegenüber. Sein Grundanliegen ist es, dass wir den Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, mit Liebe begegnen. Das sind unsere Eltern, unsere Geschwister, das sind unsere Ehepartner, das sind unsere Kinder, das sind die anderen Gläubigen in der Gemeinde, dass wir denen mit Liebe begegnen. Und ein weiteres Grundanliegen Gottes ist es, dass wir mithelfen, dass seine Gemeinde gebaut wird auf dieser Erde. Denn das ist sein Anliegen. Er hat ja die Gemeinde ins Dasein gerufen. Er ist es, der die Gemeinde baut. Und er möchte uns brauchen, dass durch uns seine Gemeinde gebaut wird. Einige braucht er in der Kinderhütte. Andere braucht er in der Sonntagsschularbeit oder im Kids-Treff. Wieder andere braucht er im Crossover. Wieder andere in der Jugendarbeit. Wieder andere helfen in der Seniorenarbeit. Wieder andere helfen im musikalischen Bereich. Vielen Dank, die heute Morgen diesen musikalischen Bereich so gut geleitet haben. Wieder andere braucht er im technischen Bereich, so dass man mich gut verstehen kann. Und er braucht und er möchte durch uns seine Gemeinde bauen. Das ist sein Ziel, sein Anliegen, dass wir ein Herzensanliegen haben für die Gemeinde und dass wir jeden Tag doch hier für diese Gemeinde beten. Denn Gott hat uns ja in diese Gemeinde hineingestellt. Ich bin jetzt ja schon 10 Jahre pensioniert, hier habe ich die Pension, aber immerhin, ich bete noch jeden Tag hier für diese Gemeinde. Die ist mir einfach ein Anliegen und ich hoffe, ihr gehört ja noch dazu so richtig, also dass ihr jeden Tag hier für diese Gemeinde betet. Und vor allem auch für die Verantwortlichen hier in dieser Gemeinde. Aber ein Anliegen, das Jesus ganz besonders auch für uns hat, das ihn ganz besonders bewegt, ist, dass wir mithelfen, verlorene Menschen zu retten. Das ist sein Anliegen. Es gibt noch so viele Menschen, die nicht an Jesus glauben. Und dass wir mithelfen, dass durch uns verlorene Menschen gerettet werden. Vielleicht sind unsere Kinder noch nicht gläubig. Dass wir unbedingt für unsere Kinder beten und fasten und ringen, damit sie den Weg zu Jesus finden. Vielleicht ist unsere Nachbarin oder unser Nachbar, dass wir ihn zu Jesus führen. Wisst ihr, wir wollen unbedingt mithelfen, dass noch viele, viele Menschen gerettet werden. Weil das ein Herzensanliegen Jesus ist. Dass wir die Herzensanliegen, die Jesus bewegen, zu unseren Herzensanliegen machen. Und jetzt, wenn wir für diese Anliegen Jesu brennen, wenn wir mithelfen, seine Gemeinde zu bauen, wenn wir mithelfen, verlorene Menschen zu retten, sind wir lauter und unanstößig im Blick auf den Tag Jesu Christi. Es ist so, der Tag Jesu Christi ist ja der Augenblick, wo Jesus kommt, um seine Gemeinde heimzuholen in den Himmel. Und wenn wir uns einsetzen für die Sache Jesus, wenn wir Gemeinschaft pflegen mit ihm, wenn seine Anliegen unser Leben prägen, sind wir lauter und unanstößig. Was ist damit gemeint? Wir sind rein vor Gott, wir dulden keine Sünde im Leben. Das ist schon ein Wunder. Denn wir werden alle von der Sünde immer wieder angegriffen. Aber wir sind rein vor Gott. Wir bringen alle Sünden immer wieder Jesus. Und Jesus bewahrt uns von Sünde, dass wir rein sind vor dem heiligen Angesicht Gottes. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der Zeit leben, da Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Weil es gibt Zeichen, die auf das Kommen Jesu hinweisen. Und die meisten dieser Zeichen sind alle erfüllt. Ich muss einfach staunen, ich habe mal diese Zeichen alle ein bisschen durchstudiert und ich muss sagen, eigentlich sind wir in einer bevorzugten Zeit. Weil diese Zeichen, die auf das Kommen Jesu hinweisen, erfüllt sind. Ich möchte mal auf ein solches Zeichen hinweisen. Jesus hat gesagt, wenn das Volk Israel wieder in seinem Land leben wird, das Gott ihm zugesprochen hat, was seit 1948 der Fall ist, dann denk daran, dann komme ich bald wieder. Ich muss sagen, es ist eines der größten geschichtlichen Wunder, die es überhaupt gibt, dass Israel heute wieder in ihrem Land lebt. Das ist ein Wunder. Stellt man sich vor, dieses Volk war 1900 Jahre verteilt unter den Völkern. Und heute könnt ihr ins Flugzeug einsteigen und schauen, Israel ist wieder in ihrem Land, das den Vätern verheißen worden ist. Und dann Jesus hat gesagt, wenn ihr das sehen werdet, wenn Israel, das unter die ganzen Völker verteilt worden ist, wieder in ihrem Land lebt, dann komme ich wieder. Dann ist die Zeit, dass ich wiederkomme. Und noch etwas, er hat es noch ein bisschen klarer gesagt. Er hat gesagt, Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis dass der Heidenzeit erfüllt sein wird. Und ich komme wieder. Das steht so in Lukas 21, Vers 24. Und Jerusalem ist wieder die Hauptstadt von Israel. Wer hätte das gedacht? Dass Jerusalem wieder dem Volk Israel gehört. Und Jesus hat gesagt, denk daran, wenn das der Fall ist, ist der Heidenzeit erfüllt. Das heißt, ich komme wieder. Eigentlich ist es wunderbar, dass ich euch da sagen kann, wir leben in der Zeit, wo Jesus jeden Tag wiederkommen könnte und uns heimholen könnte in den Himmel zum Hochzeitsmahl des Lammes. Eigentlich eine wunderbare Zeit. Jesus kommt wieder. Schade, dass nicht mehr darüber gepredigt wird, dass Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde heimzuholen. Und noch ein Zeichen. Jesus hat gesagt, wenn allen Menschen dieser Erde das Evangelium verkündigt wird, denk daran, dann komme ich wieder. Es ist so, dass heute sehr sich man darum bemüht, dass den Menschen dieser Erde das Evangelium verkündigt wird. Gegenwärtig sind 200.000 Missionare im Einsatz, die das Evangelium verkündigen auf dieser Erde. Das müsst ihr euch das mal diese Menge vorstellen, die sich einsetzen. Aber jetzt gibt es Gebiete, in die kann kein Missionar gehen. Zum Glück gibt es Satelliten. Und man kann über diese Satelliten in den Sprachen dieser Völker das Evangelium verkündigen. Über das Radio wird heute in allen Sprachen der Erde das Evangelium verkündigt. Also überall auf der Erde. Und dann ist noch interessant auch das Internet. Im Internet wird fast in allen Sprachen der Erde ganz langsam, sorgfältig die Bibel vorgelesen, dass man mitschreiben kann. Also man kann die Bibel schreiben. Eigentlich unwahrscheinlich. Wir müssen sagen, eigentlich wird heute allen Menschen das Evangelium verkündigt. Eigentlich eine wunderbare Sache. Und stellt euch mal vor, die Bibel ist heute in 3589 Sprachen übersetzt worden. 3589 Sprachen. Also man kann der Wycliffe-Übersetzungsinstitut nur herzlich danken, was die geleistet haben. Und diese Sprachen, in die die Bibel übersetzt wurde, werden von 97% aller Menschen gesprochen. Also 97% aller Menschen haben die Bibel und können sie lesen. Eigentlich ein Wunder. Und Jesus hat gesagt, wenn das dann soweit ist, dann komme ich wieder. Denk daran. Es ist also unsere Aufgabe, dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Dass wir uns jeden Tag immer wieder fragen, bin ich bereit? Dann sind wir bereit, wenn wir lauter und unanstößig sind. Das heißt, wenn wir keine Sünde im Leben dulden. Es ist ja leider so manchmal, dass wir als Gläubige noch ab und zu eine Sünde begehen. Aber dann ist es unsere Aufgabe, dass wir die Sünde Jesus bekennen, bereinigen, so dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Denn es könnte sein, dass Jesus heute wiederkommt. Und sind wir bereit, ihm zu begegnen? Und er führt uns dann in das Wunder, in den wunderbaren Hochzeitssaal, wo er das Hochzeit mit uns feiern wird. Eigentlich wunderbar, was da alles auf uns an Herrlichkeit zukommt. Und jetzt wird uns hier weiter gesagt, in Vers 11, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Es ist so, damals, als wir uns bekehrten, hat uns Jesus alle Ungerechtigkeiten vergeben. Wir sind rein vor Gott. Und dann hat Jesus in uns Wohnung genommen. Und in dem Augenblick, als Jesus in unser Leben eintrat, wurden wir gerecht vor Gott. Warum? Weil Jesus, der Gerechte, in uns Wohnung nahm, sind wir gerecht vor Gott. Und jetzt steht hier, dass dieser Gerechte, der in mir Wohnung genommen hat, in mir die Frucht der Gerechtigkeit wirkt. Nicht ich schaffe das, bitte, also mir das ganz gut verstehen. Also der in uns wohnende Christus wirkt in unserem Leben die Frucht der Gerechtigkeit. Nun, was ist mit dieser Frucht der Gerechtigkeit gemeint? Mit dieser Frucht der Gerechtigkeit ist gemeint, dass wir in die Lage versetzt worden sind durch den innewohnenden Christus, dass wir die 10 Gebote erfüllen. Ich muss sagen, die 10 Gebote sind ja die Grundordnungen Gottes, dass wir die beachten sollen in unserem Leben. Und jetzt sagt hier die Bibel, der in uns wohnende Christus erfüllt durch uns die 10 Gebote. Eines der Gebote ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus all deinen Kräften, mit ganzem Verstand, mit all dem, was du hast. Und dadurch, dass Jesus in mir wohnt, ist Jesus mir das Wichtigste in meinem Leben. Er ist das Zentrum meines Lebens. Um ihn dreht sich mein ganzes Leben. Er steht im Zentrum meines Lebens. Und das ist mal das Erste, dass mir Jesus das Bedeutendste ist in meinem Leben. Weiter steht in den 10 Geboten, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Einige werden sagen, das mache ich sowieso, ich hatte so flotte Eltern. Und andere werden sagen, wenn du die Eltern gehabt hättest, die ich hatte, ist mir gleich. Es steht hier, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Der in mir wohnende Christus befähigt mich, dass ich wertschätzend über meine Eltern denke. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Ich habe schon gemerkt, dass einige bei mir waren, der Seelsorge, und gesagt, meine Kinder sind so mühsam, Herr Mauerhofer. Dann habe ich nur lieb gefragt, wie denken Sie über Ihre Eltern? Ja, Herr Maurowitz, muss man, also Sie kennen ja meine Eltern nicht, aber. Und dann habe ich gemerkt, Ihre Kinder verhalten sich gleich, wie sie sich den Eltern gegenüber in ihrem Denken verhalten. Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Übrigens ist das doch schön. Wir haben, wenn wir die Eltern eben ein langes Leben. Das ist also medizinisch gesehen wunderbar. Und haben erst noch ein Stück Land, wo ein Haus draufsteht. Das ist in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. wenn wir die Eltern ehren, das hat auch materielle Auswirkungen. Eigentlich wunderbar. Und weiter ist es so, dass wir dem Ehepartner treu sind. Du sollst nicht ehebrechen. So steht es in den 10 Geboten. Wir sind dem Ehepartner treu. Wisst ihr, man heiratet ja, wenn man jung ist. Da weiß man gar nicht recht, wenn man da so erwischt. Aber ich muss euch sagen, es ist gleich, wenn ihr erwischt habt. Gott ist es, der euch hilft, dass ihr dem Ehepartner treu seid bis zum Tod. Das ist das, was Gott wirkt. Er hilft uns. Wie können wir die Treue zeigen dem anderen gegenüber? Indem wir immer wieder zeigen, du bist wertvoll in meinen Augen. Wisst ihr, als Christine und ich geheiratet haben, waren wir jünger als jetzt. Also. Und wir haben das Leben miteinander ja geteilt und so. Und man kann in jeder Lebensphase den anderen bejahen. Das ist ein Wunder. Und in jeder Lebensphase dem anderen sagen, bist du wertvoll in meinen Augen. Und mir scheint etwas in der Ehe ganz entscheidend, dass wir einander dankbar begegnen. Es gibt nämlich immer wieder Dinge, wo man danken kann. Übrigens, meine Frau kocht sehr gut. Das sieht man mir an. Ja. Und das ist doch jedes Mal, das ist doch ganz klar, dass ich nach jedem Essen ganz herzlich danke. Und sage, hast du wieder gut gekocht? Und einige Männer sagen, solange ich nicht sage, war es gut. Also das ist ja tief traurig. Also das ist ja katastrophal. Also, dass wir einander danken. Dass wir füreinander anerkennende Worte haben. Und wisst ihr, da war die Frau wieder beim Coiffeur, steht vor mich und sagt, siehst du etwas? Was? Also das ist auch komisch. Also die Frau hat doch extra sie zum Coiffeur gegangen, um mir wieder zu gefallen, um mir Freude zu machen. Wisst ihr, am Anfang, wenn ich so junge Leute traue, rede ich ganz ernst mit ihnen, auf was man achten soll in der Ehe. Dann halten sie sich die Hand, lächeln sich an und denken, ja Armin, das ist sowieso. Aber dann 20 Jahre später, ja, dass wir einander mit Liebe begegnen. Jesus in uns befähigt uns dazu, dass wir die Gebote Gottes erfüllen können. Und vor allem, dass wir miteinander beten. Bitte, liebe Ehepaare. Also ich erwarte von euch, dass ihr jeden Tag zusammen betet. Das gehört sich. Dass wir Zeit finden, auf den Knien oder sitzend miteinander zu beten. Dass wir füreinander beten, dass wir die Anliegen gemeinsam vor Gott bewegen. Ich habe ab und zu Eheseelsorge. Und wenn sie so vor mir sitzen, bevor sie zu reden beginnen, frage ich, wann habt ihr das letzte Mal zusammen gebetet? Einige wissen es nicht mehr. Und dann sage ich, aber jetzt weiß ich, warum ihr da seid. Wisst ihr, das ist ganz entscheidend, dass wir miteinander beten. Wenn wir nämlich beten zusammen, begegnen wir uns auf der tiefsten Ebene, die wir haben, nämlich auf der geistlichen Ebene. Auf der seelischen Ebene, das ist der Bereich, wo man sich liebe Worte sagt, sagt, schön, dass du da bist und so weiter. So. Und dann gibt es die körperliche Ebene, das ist, dass man sich ab und zu einen Kuss gibt, sich umarmt, das gehört auch dazu, das ist ganz klar. Aber einfach die tiefste Ebene ist die geistliche Ebene. Und dass wir miteinander beten. Ich bin manchmal traurig, dass einige das derart vernachlässigen. Und dann staunt man, dass sie immer Probleme haben zusammen. Wir wollen miteinander, einander in Liebe begegnen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden wie der Nächsten. Es ist ganz klar, dass wir niemanden anlügen. Wir geben keine Lüge weiter. Kommt nicht in Frage. Gläubige lügen nicht. Aber auch noch etwas. Du sollst kein falsches Zeugnis reden mit deinem Nächsten. Heißt auch, ich rede nicht negativ über andere bei anderen. Mache ich nicht. Kommt nicht in Frage. Ich rede nicht negativ über bestimmte Personen, dass ich sage, du, aber ich sage es nur dir, gell? Aber gell, du kennst die Person. Aber gell, du sagst dann niemandem, was ich jetzt nicht. Wir reden nicht negativ über andere Personen. Kommt nicht in Frage. Du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Ja, und lass dich nicht gelüsten deines nächsten Hauses, lass dich nicht gelüsten deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rindel, Esel, noch was, dein nächster Haft. Heute würde man sagen Auto und so weiter. Also, wir sollen nicht eifersüchtig sein auf das, was andere haben. Auch nicht neidisch sein. Wisst ihr, man kann schon sagen, ich bin nicht eifersüchtig, aber weißt du, mein Auto im Vergleich zu dem, das ist katastrophal. Also, und klar, ich bin nicht neidisch, aber nur ein bisschen. Also bitte, Jesus in uns befähigt uns, dass wir nicht neidisch sind, sondern mit dem zufrieden sind, was wir haben. Ich muss sagen, das ist das größte Geschenk Gottes, wenn ein Mensch sagen kann, ich bin mit dem zufrieden, was Gott mir geschenkt hat. Mit meiner Wohnung bin ich zufrieden, mit meinem Auto bin ich zufrieden, mit meinem Beruf bin ich zufrieden. Ich bin innerlich zufrieden und bin nicht eifersüchtig. Ich muss sagen, neidische und eifersüchtige Menschen können nie innerlich zur Ruhe kommen. Die sind immer irgendwie geplagt, dass sie denken, ach, wer bin ich schon? Bin der Hinterletzte und weiß nicht was alles. Ja, es ist wunderbar, wenn wir die 10 Gebote erfüllen. Wenn Jesus in uns diese Frucht der Gerechtigkeit schenkt. Und jetzt steht hier etwas ganz Interessantes. Diese Frucht der Gerechtigkeit dient zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Wenn wir also diese Frucht bringen, ist es so, dass wir dadurch Gott verherrlichen, der in uns wohnt. Dass wir zeigen, unser Leben ist geprägt vom innewohnenden Christus. Er wirkt durch uns diese Frucht. Nicht wir schaffen das, sondern er schafft das. Er ist es, der diese Frucht durch unser Leben wirkt. Und das führt zum Lobpreis Gottes. Das heißt, der erste Mensch, der lobpreisend auf seine Knie geht, bin ich selber. Und sage, Herr Jesus, ich staune einfach, was du durch mein Leben tust. Also ich muss schon sagen, das mache ich jeden Tag. Dass ich sage, Herr Jesus, wenn ich auf mein Leben schaue, ich staune, was du durch mein Leben getan hast. Diese Frucht der Gerechtigkeit, was du wirkst. Und in der Familie geht man miteinander, betet man und dankt für Vater und Mutter, man denkt für die, dankt für die Kinder, dass so ein harmonisches Miteinander möglich ist. Die Frucht der Gerechtigkeit schafft ein wunderbares Miteinander, dass wir nur staunen können, eigentlich wunderbar, was Gott wirkt. Und es ist noch so, dass wir auch als Gemeinde miteinander in den Gebetsstunden Gott loben. Denn die Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, wo man sich nicht wehtut, sondern mit Liebe und Annahme begegnet. Ein Wunder. Wenn ich euch so anschaue, ich muss sagen, ihr seid wirklich verschieden. Und wenn ihr nicht gläubig wäret, ich weiß nicht, wie das wäre mit euch. Aber dadurch, dass wir Kinder Gottes sind, können wir die anderen annehmen und ihnen mit Liebe begegnen. Und wir hören auf, einander weh zu tun. Ein Wunder. Gott wirkt durch uns diese Frucht der Gerechtigkeit, dass wir nur staunend vor Gott stehen und sagen, bist du ein gewaltiger Gott. Eigentlich wunderbar, was du wirkst in unserem Leben, wie du uns beschenkst. Da können wir nur staunen. Dass wir eine Gemeinde haben, wo Jesus verherrlicht wird, wo er groß gemacht wird. Zusammenfassend haben wir gesehen, Jesus ist es, der in uns eine wunderbare Liebe schenkt. Und diese Liebe soll sich entfalten. Diese Liebe soll groß werden. Diese Liebe soll immer wachsende Liebe sein. Und weiter will Jesus durch uns das Wesentliche tun. Das Wesentliche ist, dass wir dem Nächsten mit Liebe begegnen. Das Wesentliche ist, dass wir in der Gemeinde mithelfen mit unseren Gaben. Und das Wesentliche ist es, dass wir verlorene Menschen zu Jesus führen. Und das wünsche ich mir. Und wenn wir das Wesentliche tun, sind wir bereit, wenn Jesus wiederkommt. Und wir leben in der Zeit, wo Jesus jederzeit wiederkommen könnte. weil die Zeichen, die auf sein Wiederkommen hinweisen, erfüllt sind. Und wir wollen bereit sein, ich denke noch einmal an Israel, dass es wieder ein Staat ist. Jerusalem, dass es wieder zum Volk Israel gehört, dass allen Menschen das Evangelium verkündigt wird. Wir wollen bereit sein, Jesus kommt wieder. Und um bereit zu sein, haben wir rein zu sein vor dem heiligen Gott. Und das sind wir dann, wenn wir die Anliegen Gottes in unserem Leben verwirklichen. Eigentlich wunderbar. Und er erfüllt unser Leben mit der Frucht der Gerechtigkeit. Wenn Jesus in uns wohnt, wirkt er diese wunderbare Frucht in unserem Leben. Und diese Frucht zeigt sich, dass wir den Ehepartner lieben, ihn annehmen, ihm treu sind, ihn helfend begleiten. Dass diese Frucht zeigt sich auch darin, dass wir die anderen tragen können. Und das führt alles zum Lobpreis Gottes. Dass wir Gott loben, dass er unser Leben derart verändern kann, dass wir nur staunen können. Dass er unsere Ehe derart wunderbar formt, dass wir nur staunen können. Dass wir es so schön haben in der Familie zusammen, so harmonisch miteinander umgehen können und in der Gemeinde uns mit so viel Liebe gegenseitig begegnen können, einander tragen können, können wir nur staunen und Gott anbeten. Ich möchte noch einmal diesen wunderbaren Text lesen. Es steht, und um dieses bete ich, dass eure Liebe mehr und mehr überreich werde, in Erkenntnis und Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Amen. Ich bete, ja, Herr Jesus, wir staunen einfach, wie wunderbar du bist, wenn du in unser Leben gekommen bist. Ja, dass du uns mit deiner Liebe prägst und dass wir diese Liebe unserem Nächsten weiterschenken können. Und schenk, dass das eine wachsende Liebe sein kann, dass wir dem anderen immer mehr zeigen können, wie lieb wir ihn haben. Und lehre uns in unserem Leben das Wesentliche tun. Dass wir uns einsetzen für den Bau deiner Gemeinde, dass wir verlorene Menschen dir zuführen. Ich bitte dich, Herr Jesus, und ich danke dir, dass du gesagt hast, wenn wir uns für deine Sache einsetzen, wir bereit sind, wenn du wiederkommst. Und ich danke dir, dass wir in der Zeit leben dürfen, wo du bald wiederkommst. Und schenk, dass wir bereit sind, dir zu begegnen. Und du wirkst die Frucht der Gerechtigkeit durch unser Leben, dass wir die 10 Gebote erfüllen. Und wir loben dich, dass du unser Leben derart veränderst und dass du uns helfend zur Seite stehst. Wir beten dich an, Herr Jesus, dass du so ein wunderbar, gewaltiger Gott bist. Amen.